willkommen. Ihr seid heute hier bei dem Workshop Mosaik irgendwas. Ich habe leider den Titel vergessen, aber ihr wisst ja, glaube ich, wo ihr seid.
Grenzen wollen sprengen.
Grenzen sprengen. Wir sind bei dem Workshop Grenzen sprengen. Dankeschön, das ist sehr nett. Ein bisschen Wasser für uns.
Lass mich auf.
Eigentlich wollte diesen Workshop auch mein Bruder machen, der ja so ein Liesengau. Der hat aber eine sehr schwangere Frau und sie ist zu schwanger, als dass sie hier sein könnte. Mit einem Grund, warum wir heute aufnehmen, weil der wäre sehr gerne hier gewesen. Hätte großen Bock gehabt, aber
und,
sie war geht vor.
Liebe Remix-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hört, dann haben wir das auch was weiteres damit angefangen.
Hi Remix!
Ja.
Kurze Erklärung, wir haben zu Hause halt auch einen eigenen Podcast, der Remix heißt und genau, da müssen wir ja mal unsere riesengroße Fangemeinschaft begrüßen.
Einfach irgendwo Platz nehmen, ja.
Hier, noch ein Stuhl.
Die Stühle sind sogar frei beweglich.
Ja, das hat hier, es ist alles im Flow.
Wow.
Okay.
Ja. Okay. Wir fangen einfach schon mal an, so ein bisschen zu reden. Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt. Wir sind eine Gemeinschaft, die sehr auf Geschichten baut. Wir erzählen gerne Geschichten und wir wollen als allererstes euch unsere Geschichte so ein bisschen erzählen, die Geschichte von Mosaik, damit ihr auch so ein bisschen wisst, was bei uns so passiert ist. Und danach wollen wir euch aber auch die Gelegenheit geben, einfach zu dem Prozess und was über uns passiert ist, Fragen zu stellen. Dürft ihr euch jetzt schon auch gerne überlegen, was euch da so interessiert. Aber ich dachte, oder wir dachten, wir stellen uns erstmal vor. So. Ich bin Safira, auch sie stellen wir uns vor, das ist der Aramir und das ist der Ünsan. Und der Aramir fängt an, ein bisschen unsere Gemeinde Mosaik vorzustellen.
Genau, also ich komme ursprünglich aus Brasilien. Meine Frau ist Deutsche, das ist eine meiner Söhne. Ich habe drei Kinder. Der Adrian sitzt da. Und nicht ich, nein.
Das ist von sehr spannend.
Alles denkbar.
Ja, hey, bei Mosaik ist alles denkbar. Also,
kommt ruhig dazu.
Genau, komm rein. Ja, ja. Also ihr habt Kaffee.
Da sind auch noch mehr Stühle.
Ihr habt Kaffee, ihr seid auch schlau. Ihr dürft Ehrenplätze nehmen, weil ihr seid wirklich meine Helden. Geschafft haben, Kaffee zu holen vor dem Workshop. Also, ja, schauen wir mal, kommt keiner, ne? Ja, vielleicht hier für die, die jetzt angekommen sind, wir würden gerne so ein bisschen über unsere Biografie erzählt. Ich glaube, das ist erzählen. Es ist ein bisschen geknüpft an die gesamte Thematik von diesem Emergent-Forum, dass Biografie vor Theologie, also ist wichtiger als Theologie oder informiert mehr als die Theologie, was ist deine Biografie. Und wir würden gerne darauf anknüpfen, weil das passt hundertprozentig zu wer wir sind als Mosaik. Dass wir wirklich sehr von Anfang an glauben, dass unsere Biografie gestaltet auch unsere Theologie. Also wer wir sind und was für Fragen wir stellen, wo wir herkommen, die Mischung, die da, dass unsere Theologie bei Mosaik wurde von Anfang an gestaltet durch unsere Biografie.
Und die spannende Frage ist ja auch, was hier auf dem Forum bisher viel betont wurde, war eher diese persönliche Seite von Biografie, leitet sich vom Wort her, es geht in der Regel um das Leben eines Menschen, aber ich glaube, es ist auch spannend, die Seite zu beleuchten, hat eine Gemeinde sowas wie eine Biografie und was bedeutet das und wie hängt das vielleicht mit gelebter Theologie auch zusammen?
Genau, und so wie ein Mensch, wenn er geboren ist, keinen fertigen Plan hat, so will mein Leben sein. Man ist jetzt, hat eine Berufsausbildung schon im Kopf, was werde ich studieren und was für Form wird mein Leben gewinnen. Keiner von uns hat das. Es entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und ich glaube, bei Mosaik ist das eine der grundlegenden Schwierigkeiten in unserer Biografie, ist, dass wir nicht genau wussten, wie werden wir sein. Und das war die Anfang Schwierigkeit, die wir hatten. Wir können kein Fundraising für unsere Gemeindegründung machen, weil wir nicht den Gemeindemodell zeigen könnten, die wir jetzt verfolgen wollen. Wir könnten jetzt nicht sagen, das wollen wir haben mit, also es gibt verschiedene Modelle damals vor 10 Jahren, die jetzt auch gängig waren, interessant waren. Wir könnten jetzt nicht definieren. Was wir definieren können, ist, welche Richtung wir mit dieser Community auch gehen wollen. Also das war von Anfang an bei Mosaic auch klar. Begriffe wie, wir möchten gerne informal versus formal, informal. Kopflastig versus Herz, also man braucht beide, aber Mosaic ist eher Herz. Also muss man von Anfang an zu geben, das hat uns auch informiert, dass wir jetzt, wir wollen keine hochtheologisch-theoretische Gespräche da starten, sondern wir möchten praktisch mit dem Leben anfangen. Also viele von diesen Dingen waren von Anfang an auch da, die uns mehr oder weniger die Richtung unserer Entwicklung maßgeblich auch geprägt haben. Und darunter einer dieser Werte war Inklusion, also wir, oder Multikulturalität. Also allein meine Familie, wir bringen 3 Staatsbürgerschaft. Adrian hat 3, ich habe 2, meine Frau ist Minderheitsschutz, ist die einzige Deutsche bei uns, die nur deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ich habe beide und Adrian hat dazu die amerikanische. Und so mit unseren rein deutschen Freunden haben wir angefangen. Aber wir waren schon allein durch unsere Familienbiografie multikulturell. So da, wo viele Gemeinden so mit diesen Fragen starten, oh, wie können wir Grenzen sprengen, auch ethnisch Grenzen erweitern, da fingen wir es an. Also wir waren schon multikulturell von Anfang an. Deswegen, als uns dann kam, ja, Koreaner, die in Dortmund geboren ist, ist es kein, also ich sage immer, Unsan ist ein Deutscher ohne Akzent und ich bin ein Ausländer ohne Akzent und ich bin ein Deutscher mit Akzent. Also so ist Mosaic.
Also Erzähl doch mal, was sind denn so die Anfangssachen, wie Mosaic dann gestartet ist? Also was wurde quasi gemacht?
Wir haben Partys angefangen. Also am Anfang haben unsere Freunde auch sich Sorgen um uns gemacht, weil wir keinen Gottesdienst hatten. Und wir haben versucht, haben gedacht, wollen wir schon Partys machen, können wir auch sonntags in einen anderen Gottesdienst gehen. Und haben wir ein paar Mal versucht und festgestellt, das funktioniert nicht, weil wir 4, die damals angefangen haben, wir sind nicht sehr passiv. Also wenn wir jetzt in eine Gemeinde gehen, dann wollen wir mit anpacken und mit unterstützen und so weiter. Da haben wir bemerkt, das wird nicht funktionieren. Wir können nicht Besucher in eine andere Gemeinde gehen und eine Gemeinde gründen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bleiben, wir gehen in keinen Gottesdienst und wir investieren am Wochenende an Beziehungen, Freunde und so.
Und was waren das für Partys? Oder warum
Partys? Ja, am Anfang haben wir da mit dem Begriff International Food, International Party Night angefangen. Und dann tauchten für unsere Party 2 Leute. Und einer davon war schon Christ. Und der andere war durch den Kindergarten kennengelernt und so weiter. Und die auch interessiert, aber mit Glauben nichts am Hut. Aber immerhin, 50% der Gäste waren dann außerhalb des Kreises. Also, super. Aber die Leistungsdruck war uns zu groß und wir haben dann anstatt Party Night genannt, International Food Night haben wir genannt, weil Essen haben wir immer, wenn es 2 Personen kommen, das ist okay, international sind wir sowieso, also Leistungsdruck weg, aber daraus wurde wirklich eine Party. In der großen Zeit hatten wir über 100 Leute, also die große Party in unserer Wohnung, in der Wohnungszeit waren 70 Leute ungefähr in unserer Wohnung, aber ja.
Und danach ist dann quasi auch Gemeinde mit Sonntagsveranstaltungen entstanden.
Genau, dann kamen die ersten Gespräche und auch manche Christen fanden uns und die bräuchten auch so einen Gottesdienst. Und da fingen wir an, so zum Hauskreisformat, so einen Kleinkreis. Und dann wurde mehr und mehr, bis wir, wenn wir jetzt am Sonntag so 40 Leute im Wohnzimmer waren, mussten wir da raus.
Okay, also wenn man da erstmal zuhört, könnte man womöglich auf den Gedanken kommen, das klingt jetzt so, als wärt ihr ein bisschen wie das Fähnchen im Wind und würdet einfach reagieren darauf, wie die Situation gerade ist. Wir handeln einfach in Reaktion auf die Umstände oder stecken wir dahinter? Also was ist es, was in unserer Entwicklung vielleicht konstant da ist, uns motiviert und uns doch eine gewisse Richtung gibt, trotz aller Änderungen, die vorhanden sind.
Ja, Safira, was gibt uns Richtung?
Ich glaube, als ich damals zu Mosaik dazugestoßen bin, war das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass Mosaik sich nicht darüber definiert, was gemacht wird, sondern wer sie sind. Das heißt, es gab immer Herzenswerte, finde ich für mich persönlich schöner, weil es das Herz sehr widerspiegelte. Und das wurde stark bewahrt und darauf wurde aufgebaut. Ein ganz großer Wert war zum Beispiel Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Das ist etwas, was man bei jedem immer erlebt hat. Es wurden, wie auf diesen Partys, jeder hat immer was mitgebracht, jeder hat versucht, sich einzubringen. Gastfreundschaft war aber tatsächlich immer nur eine kurze Phase, weil man von Gastfreundschaft sehr schnell in Großzügigkeit übergegangen ist. Es gab früher immer den Spruch, wer das erste Mal kommt, ist Gast, wer das zweite Mal kommt, ist Gastgeber. Und dadurch haben sich Leute sehr schnell sehr wohl gefühlt und es hat tatsächlich geklappt. Die Leute kamen, haben Mosaik kennengelernt und das nächste Mal haben sie anderen Leuten Mosaik vorgestellt. Wir hatten da einfach sehr einfache Ansprüche, die jeder direkt quasi multiplizieren konnte. Nett sein zueinander, großzügig zu sein, sich umeinander kümmern, ist etwas, was sehr schnell übergesprungen ist und wo alle quasi mitgemacht haben. Um ein Beispiel zu nennen, es sind natürlich noch andere.
Also ein Wert, der mich persönlich sehr angezogen hat von Anfang an und der auch immer wieder klar kommuniziert wurde, war, lässt sich zusammenfassen mit dem Satz, Kreativität ist das natürliche Ergebnis von Spiritualität. Das ist etwas, was ich im Gemeindekontext vorher wenig erlebt hatte. Und das hat mich sehr hingezogen zu der Community und wirklich dafür gesorgt, dass ich dabei geblieben bin, weil ich das auch erlebt habe, dass Kreativität nicht reserviert oder denen vorbehalten ist, die vorne auf der Bühne stehen oder die künstlerisch aktiv sind, sondern dass es etwas ist, was eigentlich automatisch generiert werden sollte oder was vielleicht gefördert gehört im Kontext von Spiritualität.
Na. Genau. Vielleicht gehen wir dann jetzt schon einen Schritt weiter zu unserem eigentlichen Thema. Vielleicht habt ihr schon jetzt ein kleines Bild vom Mosaik bekommen. Und zwar fangen wir mal damit an, wo wir waren. Es geht ja jetzt auch um das Thema Homosexualität, wie wir uns da verändert haben und vielleicht erklärst du kurz, wo wir gestartet sind.
Vielleicht dazu als Einstieg in das Thema Grenzenerweiterung. Dazu ist Homosexualität eine der Themen, die Grenzerfahrung, die bei Mosaik auch sehr viel bewirkt hat. Möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir aus unserer Sicht, okay, also ich weiß nicht, was für spirituelle Frömmigkeitshintergrund ihr habt, aber aus unserer Sicht waren wir schon extrem grenzwertig, als wir angefangen haben, aus unserer Perspektive. In der evangelikalen Szene, ich war früher Pastor einer Baptistengemeinde und dann auch unsere Muttergemeinde ist auch eine Baptistengemeinde mit einem coolen Namen, die heißt Mosaik Los Angeles. Ein guter Freund von mir ist dort Pastor und wir waren auch dort in L.A. und daraus haben wir sehr viele von den Prinzipien verbalisiert oder die wir schon teilweise in unseren Herzen hatten, aber kein Vokabular dafür haben. Mosaik L.A. hat uns enorm geholfen, diese Dinge zu präzisieren und zu entwickeln. Und so in Mosaik in L.A. und wir hier sind in der evangelikalen Welt mehr oder weniger als eine, wir sind am Rand. Da, wo die Leute teilweise auch mit vielen Kämpfen auch haben. So, wir waren da am Rand, sozusagen, auch in Düsseldorf selber. Das sind andere Gemeinden, die Leute zu viele Fragen gestellt haben, nicht ganz gut so gepasst haben in das Schema und ein bisschen unzufrieden haben. Geh zum Mosaik, da wirst du bestimmt da sich wohlfühlen. Und tatsächlich ist es so, dass viele Leute, die dazu gekommen sind, sind Menschen, die jetzt in diese Kreise auch mehr Freiheit wollten, mehr Kreativität, mehr Bewegung wollten. Und das waren wir so theologisch da auch positioniert. Und dieser Aspekt auch von, und man muss auch zugeben, wir fühlten uns eigentlich wohl an den Grenzen. Also wir wollten gar nicht Mainstream sein. Wir wollten schon, ja, genau, die Grenzen, das klingt, das sind wir, das wollen wir das sein. Und dann schwierig wurde, wenn unsere Grenzerfahrung, die auch Teil unserer DNA war, auch Fragen zu stellen. Fragen zu stellen war nie ein Problem bei Mosaik. Also auch andere Meinung war nie ein Thema. Also andere Meinung zu haben war nie ein Thema. Also wir haben uns wohlgefühlt mit dieser Grenzsituation, aber irgendwann mal sind wir so edgy, dass wir draußen waren, aus unserer Perspektive. Und das war das Thema Homosexualität. Das ist das, was uns over the edge gebracht hat aus dieser Szene.
Dann erzähl doch mal, wo wurde da denn gestartet? Also wo waren wir noch in der Grenze und wieso waren wir da an der Grenze?
Ja, unsere Position war stimmig mit unserer Muttergemeinde folgende. Wir waren immer sehr tolerant, auch homosexuellen Menschen gegenüber. Du kannst jetzt ein Teil von der Community sein. Niemand wird dich jetzt da aufstoßen, deswegen. Aber du kannst nicht leiten. Und wir trauen auch keine homosexuellen Menschen. Und du kannst auch nicht predigen, du kannst auch nicht so in Leitungsfunktion kommen. Das war unsere Position.
Und kann ich mal kurz einschieben? Homosexuell ist natürlich ein Platzhalter.
Genau.
Also es geht generell um andere sexuelle Orientierungen, ja, oder Genderidentität.
Sag mal die Buchstaben, ich verwechsel die immer.
Das kann eine sehr lange Reihe werden.
Ja, ja.
LGBTQ.
Und wir einigen uns, dass die Buchstabenreihe hier das Thema Homosexualität jetzt da repräsentiert, damit wir politisch korrekt sind.
Dahinter
sind einer hier und auch am Tisch ist Platz und sonst können wir uns den Stuhl auch abgeben. So, genau, das war unsere Position. Und ich erinnere mich vielleicht auch Biografie, wir haben auch ein Pärchen, die ein Teil von Mosaik auch war, Inge und Martina, die sind auch hier bei Emergent. Die hatten keine Lust auf diesen Workshop.
Genau. Also, findet raus, wer sie sind.
Richtig. Also sie kam zu mir, als sie kam, und weil sie sehr viel, ich sage es auch, schwierige Erfahrungen auch hatten, da als sie sich also als lesbisch geoutet haben, als ein homosexueller Paar, ne? als sie sich geoutet haben, weil sie auch sehr in den christlichen Kreisen waren und das war eine schwierige Erfahrung für sie. Und deswegen fühlen sie sich wohl bei Mosaik, aber sie waren nicht ganz sicher, was ist unsere Position, weil wir nicht darüber reden und so weiter. Und dann haben sie ein Gespräch mit mir gesucht und ich erinnere mich an dieses eine Gespräch. Und die waren, du weißt auch als Pastor, wenn dein Gegenüber so nervös ist und du merkst, es ist ein wichtiges Thema für sie. Und als wir dann zusammenkamen, habe ich echt wirklich bemerkt, das war so ein sehr sensibler Moment für sie, wo sie gefragt haben, wie stehen wir dazu, da und da und so weiter. Und dann habe ich dann mit ganz Vorsicht und Liebe versucht, auch diese Position zu erklären. Hey, das sind wir. Ja, ihr seid willkommen hier. Schön, dass ihr da seid. So ist es hier bei uns. Und wenn irgendjemand euch da nicht in Ruhe lässt und so weiter, sagt mir Bescheid, weil wir finden toll, dass ihr es hier sagt.
Wir glauben, dass Kirche für alle
ist. Aber das, ne? Und das war, und jetzt hier, trotz dieser peinlichen Augenblick in unserer Biografie, für mich persönlich ist es mittlerweile peinlich, wenn ich das erzähle, dass wir so da waren, trotz dieser Moment, erinnert mich auch, wie dankbar sie waren, dass sie überhaupt auch jemand bereit war, mindestens zu dulden. Sie hatten nicht nach ändert eure Theologie und verändert alles, was ihr hier haben, weil wir plötzlich hier sind. Sie waren froh, einfach ein Plätzchen zu haben, wo sie dazu gehören könnten, auch wenn es mit Einschränkungen war.
Aber genau diese Gnade, die wir von denen einfach auch erlebt haben, hat bei uns ganz viel geöffnet.
Ja.
Nämlich genau, dass wir halt eben da keinen Konflikt hatten, sondern wirklich aufeinander zugehen konnten und die mit uns geduldig und gnädig waren und wir halt eben so die Möglichkeit bekommen haben, uns überhaupt zu bewegen.
Ja, das ist so eine schöne Sache, die du gerade so ein bisschen nebenbei gesagt hast. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ne? Also man könnte es so sehen, dass wir gnädig mit denen waren.
Ja,
aber eigentlich war es eher umgekehrt.
Oh ja,
die Gnade
oh ja.
kam von denen.
Und ja, aber muss auch zugeben, dieses Gefühl hatte ich am Anfang nicht. Am Anfang war ich eher stolz. Guck mal, wie toll wir sind. In dem Moment, sie fühlen sich jetzt, sie sind dankbar. Ja, wir sind edgy. Ja, wir sind echt eine tolle Gemeinde. In dem Moment war mein Gefühl, siehst du, geht doch, funktioniert doch. Und das Thema war von mir abgehakt. In dem Moment. Das gebe ich ganz zu.
Ja. Aber wir sind halt eben eine Gemeinde, wo verschiedene Leute sich verschieden bewegen und andere Leute in Bewegung setzen. Und jetzt erzähl doch mal, wie so dein Zugang und deine Entwicklung zu diesem Thema ist.
Oute dich mal. Und sei nicht heterosexuell.
Er hat es gecheckt.
Wer weiß. Genau, leg mich fest auf dieses Label.
Okay, gut.
Nein, tatsächlich bin ich seit ziemlich langer Zeit schon für die Homo-Ehe. Also das war für mich schon lange kein strittiges Thema mehr. Und ich war da an einer anderen Position als der Rest der Leitung bei Mosaik.
Jungs, dann ist in der Leitung von Mosaik?
Ja.
Wir sind da in einem Kreis von
inzwischen 8.
8 Personen.
Ja.
Wir nennen uns Navigatorenkreis.
Genau, es geht in Richtung.
Ja,
also ich war da ein bisschen woanders, aber ich habe nicht den Drang gespürt, die anderen zu meiner Sichtweise zu bekehren. Also auch ich habe mich wohlgefühlt, trotz meiner anderen Haltung zu dem Thema in der Community.
Und dann gab es ein Erlebnis, was Jason immer sehr gerne erzählt, wo ihr zu später Nacht zusammenstandet.
Und ich glaube, Adomir erinnert sich noch düster dran, aber für ihn ist das nicht so prägend gewesen.
Ja, aber ich habe dann...
Für Jason schon, glaube ich.
Ja, weil ich habe das getriggert. Ne? Ich habe die Fragen gestellt in unserem Kreis. Jetzt lass uns jetzt hier mal
Hosen runter.
Ja, transparent sein. Wo würdet ihr einen homosexuellen Menschen trauen? Da habe ich diese Frage gestellt.
Das war vor 4 Jahren, oder?
Ungefähr, ja. Und jeder einzelne von uns könnte dann seine Position und wo er ist und die Ambiguitäten und so. Ne?
Ja.
Ich erinnere mich vage, aber ich habe die Frage gestellt, das erinnere ich mich hier.
Ja.
Und dann hast du dich geoutet da als... Ja, du würdest machen.
Genau, aber es war kein Big Deal für mich.
Eigentlich. Nee, und für uns auch nicht, weil das Pluralität auch von theologischem Verständnis, das war normal für uns. Das war keine, wir hatten nie den Anspruch, wir mussten theologisch alle auf die gleiche Linie sein. Solange unser Herz allein war und wir einander vertraut haben, habe ich mich keinen Augenblick auch bedroht gefühlt, auch durch unser.
Aber es ist so, dass ich vom Naturell her auch niemand bin, der die Tendenz hat, oft die Initiative zu ergreifen und Leute mitzuziehen und zu sagen, komm, jetzt lass mal. Adam ist der Typ.
Aber es war trotzdem ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Ich glaube, für einige war es schon wichtig, also für Jason zum Beispiel.
Für Jason war es halt sehr wichtig und das hat zumindest die Liesenthal-Riege ziemlich in Bewegung gebracht.
Genau, also einige haben sich dann doch auch intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und das hat uns auch in gewisser Weise gerüstet für die Zeit danach.
Genau.
Aber
worauf
ich hinaus wollte, ist, also dass real sich die Leitung in eine andere Richtung bewegt hat, das war letztendlich einem Ereignis geschuldet, das Harao mir, glaube ich, ganz gern erzählt.
Ja, ja, das ist André, das ist mein Sohn hier.
Big Fan!
Genau. Also wie uns dann schon sagt, also ich, er kann mit so einer Sache auch schwanger werden, ich kann es nicht. Also in dem Moment, in dem etwas bei mir passiert, dann fange ich an, drüber zu blubbern.
Das war jetzt ein seltsames Bild, aber wir sind ja für Genderfluid.
Ja, oh ja, genau. Also ich kann, und bei mir, der Trigger war Adrian. Wir waren zu Hause beim Abendessen als Familie und dann Adrian hat dann die Frage gestellt, Papa, was denkst du über Homosexualität? Und dann habe ich meine Standardantwort, ne, bereits geprobt durch Inge und Martina, gut theologisch fundiert, habe ich meine Antwort gegeben. In Fazit, Liebe der Sünder und lehnt Sünde ab. So, das ist so Zusammenfassung. Ne? Und dann hat er auch noch ein bisschen nachgebohrt, und was würdest du dann tun, wenn ich homosexuell wäre? Und da habe ich gesagt, es wäre, also ich würde dich lieben, nichts würde ändern in meiner Liebe zu dir, aber es wäre sehr schwierig für mich. Und da habe ich dann auch ein bisschen erklärt, warum. Und seine Reaktion war beim Abendessen, er hörte zu und guckte und sagte, das überrascht mich. Und dann habe ich gefragt, wieso überrascht dich das? Ja, weil das passt nicht zu der Rest deines Lebens. Und kannst du mir den Reis reichen? Und dann habe ich ihm den Reis gereicht und ich war froh, dass er das Thema nicht vertieft hat. Aber es hat mich nicht losgelassen. Adrian hat nicht meine Theologie gesehen, er hat mein Leben gesehen, wie ich gelebt habe. Und er hat dann die Fragen gestellt, die einen Prozess bei mir auch getriggert hat. Ich habe erst mal angefangen, warum hat ihm das überrascht? Wann war das letzte Mal, dass du über das Thema gepredigt hast? Oh, das war lange her. Er war noch klein, als ich das letzte Mal so darüber gepredigt habe. Warum predigst du nicht darüber? Ich fühle mich nicht wohl mit meiner Position. Mein Herz und meine Theologie sind nicht allein. Versteht ihr, was ich meine? Die Frage hat einen Konflikt, einen inneren Konflikt offenbart für mich. Und so bei solchen Konflikten, das war offensichtlich. Entweder muss mein Herz sich ändern oder meine Theologie muss dran glauben. Sozusagen. Muss verändert werden. Die muss angepasst werden. Und in diesem Prozess hatte ich natürlich auch danach, wie laut wie ich halt bin, auch weiter in der Navigatorenkreis auch das bewegt und sage, hey Leute, ich habe das Gefühl, wir müssen diese Frage wirklich ernst vertiefen, weil diesen Konflikt spüre ich jetzt gerade bei mir. Ich habe meine Position, aber ich bin nicht mehr sicher, ob das richtig ist, und hilf mir hier. Ne? Und die Hilfe kam in Form von, hey, so sicher bin ich auch nicht. Und hey, schick uns ein paar Sachen rüber, Literatur, schick uns Sachen rüber, dass wir uns auch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und Unsan und mittlerweile Jason war schon auch weiter als die ursprüngliche Fragen. Und die zwei haben so ein bisschen Podcasts und Artikel und Bücher uns versorgt, der Rest von uns. Und wir haben dann angefangen, diesen Prozess, der dauerte, also wir waren bestimmt 7, 8 Monate damit beschäftigt.
Aber das war ja eher die theologische Ebene, die er dann bearbeitet hat, aber du hattest auch noch ein anderes besonderes Erlebnis nach einem Besuch bei Ingo und Martina, das genau. Ich auch sehr besonders finde.
Parallel zu diesem Prozess, wenn ich schon forsche, dann betreibe ich auch ein bisschen Feldforschung. Ne? Und da ist Inge und Martina, die sind Teil der Community. Und ich habe sie gefragt, hey Inge und Martina, ich würde gerne mich bei euch zum Essen einladen. Kann ich dann kommen?
Das macht er öfter.
Ja, das mache ich. Ja. Und ja, super, gegrillt. Martina hat da was gehabt und super, bin dahin gegangen. Und meine Absicht war, herauszufinden, weil meine Theologie war noch nicht allein. Ich war noch in der Forschung, ich hatte noch sehr viele Fragen, theologische Natur. Aber ich wollte verstehen, wie sie damit umgehen, weil sie auch gläubig sind, weil sie auch eine Beziehung zu Gott haben. Und sie haben mich Stück für Stück in ihre Reise genommen, auch als gläubige, homosexuelle Menschen, was sie erlebt haben, was für Kämpfe sie hatten, was für Konflikte sie hatten. Und in den ersten Abend, und das ist für mich ein sehr, sehr persönlicher Moment, ich stand da und ich merkte, das wird nicht reichen. Wir hatten den zweiten Abend schon geplant, aber in den ersten Abend schon spürte ich, wie Gott mir sagte, du stehst hier nicht auf, bevor du sie segnest. Und dieses Gefühl und solche Momente, die kommen nicht jeden Tag bei mir, dass ich da so eindeutig was höre. Mein Herz, das war nicht laut, das war leise, das war ganz leise, aber ich könnte es nicht leugnen, in diesem Moment. Und ich könnte es nicht nicht tun. Also ich habe schon genug Erfahrung mit Gott, zu wissen, dass wenn er spricht, dann hört zu. Und dann habe ich getan. Ich habe sie gesegnet in dem Moment. Ich habe sie gefragt, kann ich und dann Segen ausgesprochen über ihr Leben und einfach, dass sie gut sind, wie sie sind und dass ihre Liebe auch in Gottes Augen auch eine wunderbare Geschichte ist und dass sie sich jetzt von Gott auch getragen, gesegnet fühlen sollten. Und jeder Konflikt, innere Konflikt, die noch da war, habe ich auch Gott gebeten, dass es sie befreit, auch davon, von all den Verletzungen und all die Dinge, die sie erlebt haben. Und das war's. Das war das, war ein Moment, der für mich wahrscheinlich eher tiefgreifender war als für sie, weil ich wusste, ich trete jetzt hier außerhalb meiner Grenzen.
Ja, aber du warst noch lange nicht so weit, dass du triftige Gründe anführen konntest, theologischer Natur. Das ist die Sache. Ne? Also unsere Theologie ist einfach träger als unsere Biografie.
Ja, also
die muss nachziehen.
Von daher, die Biografie ist stärker als Theologie. Ach, hey, das ist mein Leben.
Ja.
Das ist mein Leben. Und im Auto fängt dann die Theologie an. Das heißt, es ist im Auto. Und ich sagte buchstäblich so, okay Gott, jetzt musst du mir helfen hier, weil ich verstehe das nicht mehr. Hilf mir, jetzt auch zu verstehen, was gerade passiert ist. Und das war der Prozess, wo ich anfing, auch die Dinge mit anderen Augen zu lesen. Versteht ihr, was meine Freunde? Wenn du etwas über das Thema auch liest, mit der Gedanken, ich will herausfinden, wie gut meine Position ist, die Schwachstelle der Argumente der anderen, dann liest du mit einer Haltung, bestimmter Haltung. Aber wenn du merkst, du bist jetzt auf der Suche nach einer Antwort, das war für mich auf einmal jeder Strohhalm, theologische Strohhalm war für mich interessant und ich habe das nachgebohrt, weil ich wusste, ich wollte wissen, hey, wie steht das, wie funktioniert das? Und da ist der Prozess für mich wesentlich nach diesem Gespräch intensiver gewesen. Ja.
Also dieser Prozess hat quasi bei Mosaik nicht nur auf verschiedenen Ebenen stattgefunden, mit verschiedenen Erlebnissen. Also man kann verschiedene Leute, glaube ich, aus unserer Community fragen und viele hatten wirklich ein Erlebnis in diesem Prozess, der sie weitergebracht hat. Wo es halt eben einmal diese geschichtliche, narrative Ebene war, wo man einfach eine Geschichte hatte, die man erzählen kann, die einen bewegt hat. Wir haben uns theologisch viel damit auseinandergesetzt und haben wirklich versucht, ehrlich zu unserem Herzen zu sein, offen zu sein für das, was Gott sagt, aber auch uns halt eben auch die Bibel zu uns sprechen zu lassen und halt eben diese Ebene auch nicht auseinander außer Sicht zu lassen und haben halt eben da sehr intensive Kämpfe auch gehabt, dass für uns irgendwie auch auf den Ebenen auch wirklich bejahen zu können.
So. Also das war im Prinzip dann in gewisser Weise der Anfang vom Ende. Das heißt, was ich damit meine, wir waren in dem einen Moment innerhalb der gezogenen Grenzen, dann waren wir darüber hinaus.
Ja.
Und was ist dann passiert? Ziemlich viel ist passiert. ich weiß nicht, könnt ihr mal versuchen, das in Worte zu fassen, was danach so alles losgegangen ist?
Ich meine, der Prozess, das, was er viele gesagt hat, das ist sehr wichtig, dass ihr auch begreift. Wir haben uns sehr viel Mühe in dem Prozess auch gegeben, auch mit der Community und mit allem. Wir hatten auch Samstage gehabt, wo wir uns mit dem Thema auch gewidmet haben und Fragen beantworten, also Fragen-Antworten-Runde und haben wir einzelne Gespräche geführt. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben in dem Prozess.
Oh ja, wir haben es auch total strukturiert für Mosaikverhältnisse.
Ja, also
ein Teil über Exegese, ein Teil über Hermeneutik, ein Teil über Ekklesiologie.
Wir haben versucht, die Situation von vielen Leuten auch gerecht zu werden. Und, genau. Und dann gab es für mich persönlich einen Moment, wo es klar war, okay, da gibt es kein Zurück mehr für mich, war dieser eine Nachmittag, wo ich erstmal mit der einem Samstag hat es zufällig ergeben, dass eine Gruppe von Leuten sich getroffen haben. Das waren Gemeindegründer, das waren theologische Professoren, das waren etwa 5 theologische Professoren und 6 Gemeindegründer und ich war auch da bei Mosaik. Wir haben gehostet diese Treffen, wo wir uns die ganzen Tage mit dem Thema Homosexualität auch beschäftigt haben, Altes Testament, Neues Testament, und die haben dann praktisch Vorträge und Gesprächsrunde. Und ich stelle fest, in der Runde, ich war der Einzige, der eine andere Position hatte. Und deswegen wollte ich auch verproben und auch Fragen gestellt. Und, Und am Ende des Tages habe ich eine Sache festgestellt. Erstmal, die konnten nicht mit meiner Frage anfangen. Das war so, als ob ich eine andere Sprache spreche. Also, weil die Frage stellte sich gar nicht. Na, darüber könnten wir auch ein bisschen reden, falls einer der andere auch interessiert. Aber in dem Moment war für mich klar, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht mehr nichts sagen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin persönlich gut vorbereitet. Wenn ich so einen Tag, alle Argumente, die sie gebracht hat, kannte ich, alle Themen. Aber meine Fragen, meine Argumente kannte sie nicht. Die haben sich nicht damit beschäftigt, obwohl sie theologische Professoren auch waren. Auch die Sachen, die ich gelesen habe, haben sie nicht gekannt. Und auch die Argumenten und so weiter. Und das war für mich klar, wir sind nicht unvorbereitet für den Shitstorm, was wir den Weg gehen. Weil ich wollte vorbereitet sein. Und da war klar, wir müssen den Weg gehen. Und dann, was passiert? Für mich das allererste war den Bruch mit unserer Muttergemeinde. Weil wir theologisch nicht mehr in einer Linie auch mit denen auch waren. Und das war für mich sehr, sehr schmerzhaft. Die waren alle sehr liebevoll, auch zu uns. Und ich fühlte mich wie Inga und Martina. Ihr seid willkommen, wir finden es schön, dass ihr da seid. Und aber.
Das war unser kollektives Coming Out.
Ja, das war das erste Mal, dass ich mich so gefühlt habe, wie manche Leute in deren Coming Out sich fühlen. Nicht annähernd so schwer wie manche, aber definitiv schwerer als andere. Andere haben ihre Coming Out mit ziemlich harmonischer Familie und Freundeskreis. Aber bei uns war es so, unsere Familie, die haben genau das getan, was ich meinem Sohn gesagt hatte. Hey, ich liebe dich, aber es ist sehr schwierig für mich. Insbesondere auch einer der Ältesten aus der Gemeinde, mit dem wir eine sehr gute Beziehung auch haben in L.A. Ich könnte wirklich spüren in seiner Stimme, wie er gelitten hat. Weil es war klar, seine Liebe zu uns auch war eindeutig. Und das wäre so, ich fühlte mich so, als ob Adrian sich geoutet hätte in dem Moment. Ne? Also ich liebe dich. Und beendet das Gespräch mit, ich stehe vor der Tür hier und warte, dass ihr wieder den Weg zurückfinden. Ja? Und ich wusste, ich werde nicht den Weg zurückfinden in dem Moment. Und das war sehr schmerzhaft. Das war der erste Bruch für mich persönlich. Sehr viel auch Beziehungen und Freundschaften.
Für Betkus, die andere Familie, die das mitgegründet hat, genauso.
Ne? Genau so, ja. Weil wir waren am engsten mit unserer Muttergemeinde verbunden. Mhm. Na, weil wir da gelebt haben und gearbeitet haben, auch da in der Community. Mhm. Ja, und dann fangen wir intern. Genau. Ne, und das kannst du auch ein bisschen erzählen, so viel intern, was du erlebt hast.
Es gab wirklich viele Bemühungen, jeden in diesen Prozess mit reinzunehmen. Also auch auf den verschiedenen Ebenen wirklich jeden mit reinzunehmen und jeden mit herauszufordern, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss aber irgendwie auch jedem die Freiheit geben, innerhalb dieses Prozesses zu seinem Ende oder zu seiner Entscheidung zu kommen. Und das war auch ein sehr schwieriges Loslassen für uns, weil wir haben gemerkt, wir können nicht anders, wir können da nicht mehr zurück, wir müssen diesen Schritt gehen, wir können einfach diese riesengroße Personengruppen können wir einfach nicht mehr ausschließen. Und wir müssen mehr tun als tolerieren. Und wir wollten aber halt eben Gemeinde, Kirche für alle sein und haben dann sehr viele Gespräche geführt, wo es auch darum geht, wir möchten das jetzt als Gemeinde machen, aber wir möchten nicht, dass diejenigen, die das nicht mittragen können, gehen. Wir wollten gerne diese Vielfalt an Glauben, den wir vorher auch schon hatten, wir wollten ihn gerne beibehalten.
Das ist die ironische Sache. Ne? Wir wollten eigentlich mit diesem Schritt Kirche für alle sein. Und waren es dann aber deswegen genau wieder nicht mehr.
Ja.
Und das ist schon hart.
Das war wirklich hart, weil das war für beide Seiten hart. Weil Mosaik war für viele einfach ein Zuhause und es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass viele sich nicht mehr zu Hause gefühlt haben.
Ja.
Das war ein sehr trauriger Bruch für uns, weil wir Freunde verloren haben, aber auch für die Freunde, die gegangen sind, weil sie haben nicht nur... Sie haben ihr Zuhause, als ihr Gemeindezuhause so ein bisschen verloren. Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit für alle. Es so da genau, die auch wirklich die auch Wunden hinterlässt, das, da muss man auch einfach ganz offen mit sein, das ist so, das war schwer.
Ja.
Und ist irgendwie immer noch.
Immer man noch, hast du immer noch weh?
Man hat auch noch viele Freundschaften, aber es ist irgendwie traurig, dass man halt eben diese Kirche für alle in dem Punkt nicht mehr sein konnte.
Ja, und also viele von denen sind wir immer noch sehr gut befreundet. Also mhm. wir treffen uns auch noch, besuchen uns gegenseitig. Und ich merke auch mit denen, die wir nicht sehr gut befreundet sind, ich merke einen Grund, Respekt, die immer noch da ist. Also ich könnte jetzt niemanden nennen, der wirklich auch böse gegangen ist und die jetzt so.
Mein Gedächtnis ist kurz. Sind zumindest wirklich ja, also, wenige.
Ja, also, ne? Ja, aber ich, kein also ich vergesse das.
Also, also das muss man ja. mal sagen, es war kein Wutprozess. Und das ist, glaube ich, das, was, ja. was uns so ein bisschen auch geholfen hat zu erkennen, dass es gut war. Weil es war halt eben, wir wollten jedem die Freiheit geben, wirklich seine Entscheidung und nach seiner Entscheidung auch zu leben,
genau.
aber uns war das halt eben wichtig, dass es halt eben keinen Bruch gibt, der halt eben von Wut geprägt ist, von aggressiver Auseinandersetzung, sondern ja. In wirklich mehr ja. als überwiegendem Teil sind wir wirklich in Freundschaft irgendwie gegangen.
Vielleicht kann man es so zusammenfassen, also als Resultat dieser ganzen Geschichte bleibt viel Traurigkeit, aber wenig Verbitterung.
Ja.
Ja, und das ja, ist ein guter Indikator, glaube ich.
Das war für uns... definitiv unsere Erfahrung. Die, und es gab aber trotzdem dieser schmerzhafte Prozess, der geht nicht spurlos an uns vorbei. Ihr müsst auch vorstellen, wenn du eine. Wer von euch ist Gemeindegründer hier in der Gruppe? Keiner? Okay. Gemeindegründen, also mindestens so wie wir es Gemeinde verstehen, ist so wie verliebt sein. Du gibst dein Herz in eine Beziehung hinein, in eine Idee, in eine Vision hinein und investiert in Menschen, in viele Menschen. Und dieser Bruch, das war so wie eine Scheidung für mich, so wie Leute sich fühlen, wenn sie plötzlich auseinandergehen, nachdem sie ein Versprechen gegeben haben, nachdem sie sich gesagt haben, dass sie lieben. Dieses Gefühl, dieser Bruch, das ist so ein, nur so kann ich es beschreiben, für viele von uns war es wirklich am Ende mit viel Harmonie, wir sind, wir haben die Kinder gut verteilt und wir haben da so in Einvernehmen viele der Trennung gewesen, aber am Ende blieb ein gebrochenes Herz. Und es blieb, und dieses gebrochene Herz, die hat auch, wir haben Zeit gebraucht, bis wir auch heil waren. Und wir glauben, wir sind immer noch nicht so, man muss jetzt wirklich zugeben, wir tragen immer noch gewisse Narben von diesem Prozess. Und da hat sich so geäußert, dass danach auch ein weiterer Prozess auch gegangen ist, wo wir jetzt sagen, wir waren, könnt ihr, wenn du jetzt ein gebrochenes Herz hast, dann überlegst du dir zweimal, ob du dich wieder in eine Beziehung hineingehst. Und, aber das Problem ist, wir sind ja in der Leitung von der Gemeinde, wir sind ja schon wieder, da kommen schon wieder neue Leute und wir müssen unser Haus aufmachen und dann fängst du an schon ein bisschen mit einem Schritt zurück. Also gib nicht zu viel hinein, weil dein Herz wird wieder gebrochen werden. Und dieser für mich persönlich war da eine der schwierigsten Phasen in dieser Gemeindegründungsprozess, war danach, weil ich kann euch sagen, ich war menschenmüde danach, nach diesem Prozess.
Ja.
Und ich glaube, wir alle zum gewissen Grad. Und deswegen flockten wir stärker zusammen mit den Leuten, die schon länger da waren, die auch da geblieben sind und so weiter. Und fingen wir an, ein Stückchenweise auch von unserer Inklusivität, die wir jetzt auch früher haben, Gastfreundschaft einladen, von dieser Dynamik, die früher uns auch geprägt haben, wir haben sie ein Stückchenweise wieder entdecken müssen. Weil den Bruch hat uns wirklich Energie gekostet.
Ja. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja.
Ja.
Ich hatte einen Vorschlag. Wir haben jetzt lange geredet, viel geredet. Ihr habt sicher auch einige Fragen und wir wären total interessiert an euren Fragen. Allerdings ist die Luft hier drin ziemlich mies. Können wir vielleicht ein bisschen durchlüften und dann weitermachen?
Ja.
Wir können auch Fragen gleichzeitig machen, oder?
Oder so,
ja. Ja.
Auch da. Was denkt ihr? Ist das so in Ordnung?
Ja. Ja. Hm. Ach, siehst du, ich merke das gar nicht. So deutsch bin ich doch nicht. Das.
Also,
Ja. Ja, das ist ein guter Moment. Also jetzt habt ihr Biografie, Theologie, die Entwicklung, habt ihr das mitbekommen, wie es auch bei uns war. Und nun, wir kennen jetzt nicht eure Biografie. Für uns waren wir edgy. Für manche von euch sagen, ach komm, da gibt es Leute, die sich noch mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht ist das so, aber unabhängig davon, wo ihr euch befindet, stellt eure Fragen, so dass wir jetzt da vielleicht ein Gespräch auch gehen können, die mehr gezielt auf da, wo ihr seid. Ja.
Im Moment gibt es ein Buch, das heißt Reformation der Herzen, und irgendwie hast du das bei ihr so total angehört. Hast du das Gefühl, dass du eine Wahlmöglichkeit gehabt hattest in dem ganzen Prozess? Also wenn man jetzt im Nachhinein da auch sieht, was daraus geworden ist, könnte man fragen, würdest du es nochmal machen? Aber es hat sich so angehört, als ob du gar keine Wahl gehabt hättest, dich so zu entscheiden. Wie kam es dir vor, in diesem, ja, was Gott gemacht hat, wie er dein Herz verändert hat, hattest du eine Wahl?
Ich glaube, man hat immer eine Wahl. Ne? Also man kann immer Nein sagen zu Gott. Ja, also man kann das, aber der Preis ist sehr hoch, wenn du in so einem Moment so einen spirituellen Scheideweg Nein sagst. Ich habe einmal, als ich noch Praktikant war in meiner theologischen Ausbildung, von einem Pastorentreffen, die waren alle in der 50er, damals klangen sie sehr alt für mich und jetzt bin ich 46, ja, bin ich fast da. Und ich erinnere mich in dieser Frage, kannst du in den Dienst sein, in Gemeindedienst sein, ohne sarkastisch zu werden? Und ich erinnere mich damals, wie ich die Frage total komisch fand. Ich konnte nichts damit anfangen. Ich dachte, wieso? Was hat das mit einer mit der anderen zu tun? Bis ich dann verstanden habe, im Laufe der Zeit, wenn du solche Momente hast, wo Gott dir was sagt und du nicht wagst, nicht riskierst, und dann kommt der nächste Moment. Und der nächste Moment. Irgendwann landest du so. Du wirst sarkastisch, verlierst du, manche sagen Idealismus, verlierst du den Feuer, die Leidenschaft, du verlierst, es kostet was. Und ich habe heute, ich sage, diese Veränderung hat mein, es gab auch ein paar andere Sachen, die auch im Nachhinein, auch die Arbeit mit Flüchtlingen, hat mein Glauben gerettet. Also es hat meine Leidenschaft und meine Leidenschaft für Gott und für Menschen, für Community, hat es gerettet. Also von daher, ich, aus meiner Perspektive, würde ich nochmal tun. Ich würde vielleicht einige Fehler vermeiden, ne, die wir jetzt in dem Prozess gemacht haben, aber ich würde es nochmal tun und wahrscheinlich würde ich früher tun. Wahrscheinlich würde ich die Gemeinde so anfangen. Ne? Aber ja, gut.
Mir ist bei deiner Frage eine biblische Geschichte eingefallen, die von Jona. Man kann natürlich Nein sagen zu Gott und man kann genau in die andere Richtung laufen und sich so sehr dagegen stemmen, wie man will, aber dann wird es unangenehm und man landet im Schlund eines Wals.
Ja, sarkastisch.
Und ich glaube, es wäre so gekommen.
Ich glaube, das stellt sich in, also das ist eine wichtige Überlegung, die viele Gemeinden haben oder die Christen halt so haben. Und die hat, wenn ihr so erzählt, ihr habt nicht die schlechten Voraussetzungen. Also ihr hattet homosexuelles Pärchen, was ich wohlgefühlt habe. Ihr beschreibt euch selbst als relativ kunterbunt so. Du selber hattest ja vorher die, sag ich mal, alle akzeptierte Meinung dazu, hast dich selber dann, also du kanntest ja alle Argumente und so. Also es ist ja eigentlich, ihr habt es versucht, die Gemeinde mit reinzunehmen, und habt ihr nicht gesagt, wie konkret, aber ihr habt ja eigentlich alles gemacht und trotzdem ist es am Ende im Worst Case gelandet. Also liest sich die Beschreibung, da euch gibt es noch, aber das wollte man ja nicht, man wollte ja genau nicht, dass dann die Gemeinde getrennt wird und so weiter. Und da jetzt hast du jetzt gerade auch schon angerissen, was du nochmal anders machen würdest, aber was ist deine Empfehlung für Gemeinden, die in so einem Prozess anstoßen wollen, die in so einem Prozess sind? Was hast du für Fehler gemacht, die du auf keinen Fall, oder was ist dein Tipp oder euer Tipp?
Naja, eins wurde zumindest sehr richtig gemacht, ne? Und das ist, finde ich, ist, dass bevor es quasi eine Entscheidung gab, gab es Einigkeit in der Leiterschaft. Deswegen gab es auch keine Gemeindetrennung, sondern die Gemeinde an sich hat sich nicht getrennt, weil die Leiterschaft war sich auf jeden Fall einig. Und dieser Prozess wurde halt eben auch wirklich bis zum Ende, bis diese Einigkeit da war, das war quasi auch die Grundlage. So, ne?
Ja, ein guter Hinweis. Definitiv, das ist eine der Sachen, wo ich definitiv empfehlen würde. Also sei bewusst, wenn du in den Prozess auch gehst, mit ein bisschen der Leitung, das ist eine, mir war es klar, das ist ein Thema, worüber andere Gemeinden sich spalten. Und wir uns nicht die Zeit nehmen. Und in meinem Herz habe ich so gesagt, okay Gott, wenn du das von mir willst, dann hilf mir. Hilf mir, dass wir jetzt alle diesen Prozess auch durchgehen. Und ich hatte zwar nicht so geäußert, aber ich habe im Kopf gesagt, wir bleiben in dem Gespräch, solange es dauert. Ich hatte keine Grenze gesetzt. Na, und dann am Ende waren das 7-8 Monate, bis wir alle so weit waren. Na. Aber hier, deine Frage ging es mehr, was würde ich anderes machen? Lass mal so sagen, ich bin vielleicht nicht der Richtige, diese Frage zu antworten, weil man, wie man sieht, ich kann keine große Gemeinde machen, ich kann eine Gemeinde schrumpfen. Das kann ich, gut. Also wir waren so sonntags um die 80 Leute und jetzt sind wir um die 20, 25 sonntags. Mussten wir uns auf einmal verkleinern auf 400 Quadratmeter, jetzt haben wir 200 Quadratmeter. Sieht immer noch cool aus, unsere Küche und Kaffeemaschine und so. Es ist toll, wir fühlen uns wohl, aber das Fakt ist wirklich dieser. Ich wurde schon mal, auch sogar vorher, einmal hat Erwin, unser Freund aus USA, mich in einer Konferenz vorgestellt. Hey, der Daumier ist auf dem besten Weg, ein Failure in Gemeindegründung zu werden, in einem so einem Panel. Weil ich diese Idee hatte, eine Gemeinde ohne Christen bauen zu können, also ohne etablierte Christen. Ne? Also damals war ich schon prädestiniert, als nicht zu schaffen, irgendwie eine große Gemeinde zu machen. Also von daher, deswegen ist es schwierig. Ich kann nur sagen, man muss bereit sein, den Preis zu zahlen, wenn man so einen Prozess geht, dass die Worst Case Szenario eintreffen kann. Weil jeder. Und die andere Frage hier, kannst du Nein sagen? Ja. Viele Leute werden Nein sagen. Egal wie sehr du dich Mühe gibst, wie gut du kommunizierst, weil jeder hat die Freiheit und die Wahl und jeder entscheidet für sich selbst, wie weitergehen kann und möchte. Und manche Leute, ich habe tatsächlich in den Augen gespürt, im Gespräch, die wollten mit, die wollten wirklich mit und die konnten nicht. Die konnten nicht innerlich Ja dazu sagen. Manche haben zum Beispiel einen Kampf mit ihrer eigenen Sexualität, die sie meinen schon überwunden zu haben, und dann diese hat Wunder aufgerissen bei manchen Leuten. Wie viele Menschen gibt, die eigentlich homosexuell sind und heterosexuelle Ehe leben, weil sie in den christlichen Kreisen mehr oder weniger gezwungen werden, durch diese Gruppen Zwang in gewisser Weise, kollektive Drang, nicht so zu sein, weil so ist falsch. Und sowas kannst du nicht vorhersehen, wie viele von solchen Menschen auch da sind. Und ich sage nicht, dass die jetzt diese Kampffahrt auch so in dieser Kategorie sind, aber wenn sie da sind, kannst du nichts tun. Das Einzige, was ich sagen, ist Liebe, Gespräch, Geduld und investieren. Aber am Ende muss ihr als Leitung wirklich konsequent sein. Und das, mir war es klar, es ging nicht ein bisschen raus. Das war entweder machen wir das oder machen wir das nicht. Es gab nicht so ein bisschen Schul oder ein bisschen. Also das war schon für uns klar. Und die erste Trauung, die wir gemacht haben von Inge und Martina bei uns, war das Anfang vom Ende. Also mindestens für viele Leute. Das war dann klar, jetzt ist die Grenze.
Vielleicht ist es ganz erhellend. Doch noch mal ein.
Also okay. Entschuldigung.
Ja. Ich wollte noch einmal erwähnt haben, weil ich nicht weiß, ob wir das klar kommuniziert haben. Ich meine, ich persönlich habe nie die Leute gezählt, welche in welche Kategorie fallen, aber ich bin mir unsicher, ob tatsächlich die meisten weg sind als direkte Konsequenz dieser Entscheidung. Ja. Vielleicht sind sogar mehr, aber ich weiß es nicht. Aber ja. Einige Leute, viele Leute sind auch danach weg, und zwar wegen des Phänomens, das Adam mir gerade beschrieben hat. Wenn man nicht mehr derselbe oder dieselbe ist nach einer Trennung,
ja,
dann ist man vielleicht auch nicht mehr
Wir wurden fett und
die Beziehungstüchtigste oder Beziehungstüchtigste. Ne? Also und man verliert Leute vielleicht auch deswegen.
Also, ja. Also, wir waren und nicht mehr sexy.
Also,
für viele Leute. Wir waren Verletzte.
Ja, also ich habe von vielen gehört, ihr seid nicht mehr so wie früher.
Genau, ja.
Irgendwas ist verloren gegangen. Und
richtig.
Es sind Leute deswegen weg. Also ich glaube, man hat schnell im Blick, was als direkte Konsequenz passieren könnte.
Ja.
Aber womit man vielleicht nicht so rechnet, ist das, was langfristig noch passiert. Und das kann auch nochmal, dem muss man vielleicht auch nochmal Tribut zollen.
Ja.
Ist nicht viel Schuld dafür gegeben worden? So, also wenn man schon bei dieser Trennung und Ehescheidung ist, das ist ja oft so, auch in den Familien, die Kinder geben dann dem verbliebenen Elternteil die Schuld, dass der andere weg ist oder irgendwie so. Das ist unsere Situation, glaube ich, gerade ein bisschen, dass Leute da uns als Leitung sehr verantwortlich machen und ihr seid die Bösen und ihr seid normal und euch vertrauen nicht mehr.
Also es ist nicht so, dass es das überhaupt nicht gibt. Ich glaube schon, einzelne solche Stimmen gab es, aber es war die klare Minderheit. Weniger haben uns klar die Schuld zugewiesen oder uns als Sündenböcke ausgewiesen. Das habe ich eigentlich kaum erlebt.
Ja, ich habe wahrscheinlich mehr abgekriegt als die andere.
Das
weil
stimmt, seine E-Mails waren nicht so.
Ich war von Anfang an schuld, dass ich Unsan in der Leitung gebracht habe, dass ich Jason in der Leitung gebracht habe.
Ja, stimmt, ja, da war immer was.
Das war, also ich bin schuld, dass also meine Erfahrung war so, ich habe nicht genug geleitet, weil Unsan und Jason theologisch die Gemeinde stärker geprägt haben als ich. Vorwurf 1. Der zweite Vorwurf, ich war zu dominant und ich habe da zu stark geleitet.
Ja.
Es war bekannt, ne? Und es ist aber auch keine Entschuldigung, immer falsch zu handeln. Ne? Das heißt, ich muss trotzdem kritisch bleiben, habe ich jetzt nicht genug geleitet? Und diese Frage stelle ich. Ne? Also habe ich zu viel Freiheit theologisch in der Community? Ne? Und war ich zu dominant? Also die Fragen stelle ich, aber Fakt ist, in dem Vorwurf wirst du erleben, auch von beider Seite, machst du zu viel, machst du nicht, machst du zu wenig. Und für mich war auch Teil der persönlichen Verletzung, war, ich hatte das Gefühl, ich gehe nach links, ich trete an irgendwelche Füße, ich gehe nach rechts, trete an andere Füße. Und irgendwann mal war ich müde, an Füße zu treten. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, ich will einfach mal leben. Und ich habe Gott wirklich diese Fragen gestellt, das war für mich ein sehr entscheidender Moment, in einem Urlaub in Brasilien, weg von allem. Okay, Gott, nun, ich wurde einen Deal mit Gott eingehen und so. Ich glaube, ich habe meinen Teil getan und die Gemeinde ist so weit gebracht, wie ich könnte. Und jetzt ist wahrscheinlich Zeit, dass jemand anders das übernimmt. Und eine meiner Lieblingssachen in der Gemeinde, ich mache gerne Cappuccinos, Latte Macchiato. Und das ist so, ich habe auch einen Barista-Kurs mit Safira zusammen. Safira hat eine Kaffeemaschine für uns besorgt. Na, cool. Und ich bin dann Barista in der Gemeinde und manchmal lasse ich da viel auch dran, aber das ist so mein Job.
Ja, ja.
Und ich habe mich schon vorgestellt, wo ich dann sage, jemand anderes leitet und ich mache Kaffee und habe eine schöne Zeit mit Leuten und tritt dann niemands Füße. Und das war wirklich ernsthaft ein Deal, den ich jetzt auch mit Gott auch eingehen wollte. Und er hat mich nicht vom Haken gelassen, noch nicht. Also, und ja, also ich bin noch da aber ich war wirklich an diesem Punkt, wo ich sage, Gemeinde aufgeben, es war etwas so ähnlich wie die auch gesagt haben, wer hat das gesagt nochmal, wenn ich Atheist wäre, würde ich Gott bitten, mich zu einem Atheist zu machen. Für mich ist es, ich glaube so sehr an Gemeinde, dass für mich war nie die Frage, ich gehe jetzt nicht mehr, ich mache nicht mehr so einen Kaffee, das ist mein Job, das ist das, was ich gerne mache. Ja, so wollte ich, ja.
Ich habe nicht direkt eine Frage, sondern vielleicht eine eigene Erfahrung, die ich beisteuern kann. Ich komme aus einer Pastorin einer großen, renommierten Berliner Gemeinde, Baptistengemeinde, und wir haben ganz ähnlichen Prozess wie ihr durchgemacht. Wir haben an ganz vielen Punkten ähnliche Erfahrungen gemacht, was bei uns auch dazu geführt hat, dass Leute gegangen sind und also das volle Programm,
ja.
Wie bei euch. Was ich aber heute sagen kann oder denke, ist, dass wenn ich jetzt Leute vor mir habe, die homosexuell sind und die fragen, kann ich bei euch in der Gemeinde sein? Und ich sage, ja, klar, kein Problem. Naja, kann ich dann auch mitarbeiten? Ja, klar, kein Problem. Und so weiter und so fort. Und ich merke so, wie glücklich das macht. Ja. Was das für eine Erfahrung ist für Leute, die auch sehr viel aus evangelikalen Zusammenhängen kommen, die wirklich auch schöne Erfahrungen gemacht haben, wo ich so denke, irgendwie, okay, ja, es sind Leute gegangen und es war teilweise nicht schön. Aber so für diesen Moment, finde ich, hat sich das gelohnt. Und ich habe ganz stark so dabei gelernt in diesem ganzen Prozess. Einmal, es gibt sehr tolerante Konservative, ganz faszinierend, Leute, die sagen, ich bin dagegen und ich finde das ganz schlimm, aber ich bleibe trotzdem hier in dieser Gemeinde, weil es ist meine Gemeinde. Ja. Das fand ich ziemlich sehr bewunderungswürdig, weil das könnte ich ja andersrum. In dem Prozess, glaube ich, was mir ganz wichtig ist, ist irgendwie, oder was ich gelernt habe, ist, dass ich meine Werte, meine Überzeugung, zutiefst das, was ich glaube, wer Gott ist, dass ich das nicht verraten kann, um der Leute willen, die dann gehen oder das zutiefst meine Überzeugung ist, dass Gemeinde genau der Raum ist, wo wir miteinander genau leben und sein müssen und sind und
genau, ich finde ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir haben sehr viel über die Düste und die Schwierige und so weiter gesagt. Das ist auch meine Erfahrung mit Künstlern. Wenn du Künstler Freiheit gibst, dann kommt immer irgendwas Düster, irgendwas Schwermütig. So klingt es so ein bisschen bei uns hier, weil ich glaube, gute Wende, was ist positiv? Eine der Dinge, die mich am meisten Kraft gegeben haben, schon wieder mein weisen 18-jährigen Sohn, hey, 1,3 in seiner Abitur. Ja. Er hat einen Satz mitten in diesem Konflikt, nachdem, ne, gesagt, der mir unheimlich viel Kraft gegeben hat und ermutigt hat. Er kann sich nicht mehr erinnern, dass er das gesagt hat. Aber er sagt, Papa, ich habe mich schon immer gefragt, wo wir sein würden in dem Zweiten Weltkrieg, wo Menschen verfolgt werden, oder da in den USA in der Zeit, wo Diskriminierung auch war, in den 50er Jahren auch von Schwarzen. In welcher Seite würden wir sein? Und jetzt weiß ich, in welcher Seite wir sind. Na, und er hat mich mit Martin Luther King Jr. und ohne die Tausende von Menschen, aber mit dem Traum. Na, mit dem Traum und dafür zu kämpfen. Dafür. Und deswegen, das hat mich auch in Gegenseit unheimlich viel Energie gegeben und Inspiration gegeben und gesagt, ja, weiter.
Kannst du nochmal sagen, wie du heißt?
Dagmar.
Dagmar, schön dich kennenzulernen. Wir müssen in Kontakt bleiben, finde ich. Denn wir sind schon eine Weile auf der Suche nach Gemeinden, die eine ähnliche Geschichte haben wie wir. Und ich finde das unheimlich wertvoll und kostbar, da im Austausch zu sein.
Cool. Sehr gut. Ja. Wir versuchen, wieder drin zu sein irgendwo.
Wir lächzen danach, lasst uns dazugehören.
Mir wäre ein anderer Aspekt noch wichtig, weil ich gehöre zu Zwischenfrauen und ich gehöre auch zu dieser Gemeinde. Ich bin stolz, der Gemeinde zu gehören, die diesen Prozess auch durchgemacht hat. Wie wichtig war es für euch, dass in eurer Gemeinde Homosexuelle sich getraut haben zu sagen, wir sind homosexuell? Weil das ist jetzt für Zwischenraum wichtig, dass wir Leute ermutigen, egal wie schwierig die Situation ist, bei Gemeinden, die im Umbruch sind, einfach mutig auch mal sich Leuten zu offenbaren, damit was in Bewegung kommen kann. Denn wenn wir versteckt sind, bringt das auch nichts. Zwischenraum ist eine Frage. Zwischenraum ist eine Organisation, die ist gegründet worden von evangelikalen Homosexuellen mittlerweile, Lesben und Schwulen, mittlerweile auch LGBT und auch mittlerweile, sagen wir mal, ökumenisch, also gegründet worden als ein Schutzraum für Christinnen und Christen, die aus ihren Gemeinden rausgeflogen sind, weil sie gesagt haben, sie wollen sich nicht mehr verändern lassen.
Genau, also diese Frage war für uns gar nicht so, für uns, obwohl wir aus diesem evangelikalen Kreis kommen, wie ich schon sagte, wir waren schon sehr offen. Also die Leute hatten keine Angst, sich zu outen bei uns. War schon von Anfang an auch so. Auch Inge und Martine, jeder wusste, dass sie homosexuell war und sie waren eingeladen, integriert in der Community und so weiter. Das war nie ein Thema bei uns, würde ich sagen.
Wir waren, glaube ich, in einer Phase, wenn ich so ein bisschen drüber reflektiere, wo wir viele Dinge, du hast erzählt, wie lange es her war zu dem Zeitpunkt, dass du das letzte Mal über das Thema gepredigt hattest.
Genau.
Ich glaube, viele Themen haben wir gar nicht mehr direkt angesprochen. Wahrscheinlich, weil wir uns ein bisschen unwohl damit gefühlt haben.
Ja,
und deswegen kamen auch viele Leute und wussten gar nicht so richtig oder hatten gar nicht das Gefühl, dass wir eine Haltung dagegen haben. Und also weil vielleicht Theologie nicht so im Zentrum stand. Und ich glaube, im Nachgang hat es uns aber geholfen, wieder den Mut zu finden, uns auch theologisch wieder zu schärfen. Das ist auch ein positives Resultat aus dieser Entwicklung. Inzwischen, glaube ich, sind wir an einem anderen Ort, wo wir in der Lage sind, wieder zu sagen, hey, das sind die Dinge, die wir glauben.
Genau, ja.
Ja, das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage. Also bei mir persönlich, auch als Sozialarbeiter, schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Weil auf der einen Seite finde ich immer, ich finde das gut, wenn Leute eine Stimme haben, um für sich selber zu sprechen. Und ich möchte gerne Leuten mehr diese Stimme auch irgendwie geben. Aber ich habe auch, finde das schwierig, sage ich mal, aus einer privilegierten Position heraus andere Leute zu zwingen, ihre Stimme zu erheben, wenn sie es gerade nicht können oder nicht wollen. Das ist, glaube ich, so mein Konflikt, der irgendwie da ist. Deswegen, klar sollte man Leute immer bestärken und ihnen helfen, ihre eigene Stimme zu finden. Unabhängig von homosexuell oder nicht. Das ist, glaube ich, jeder hat irgendwie das Recht, auch für sich einzustehen. Aber ich finde das wichtig, jemandem die Stimme zu geben, aber ich finde das schwierig, eine Erwartungshaltung dann zu halten. Für mich wäre das eher so, um das jetzt mal ganz böse zu sagen, aber wir sind ja heteronormativ leider noch in unserer Gesellschaft, also von der privilegierten Situation, Position aus, auf ein gleich gegenüber zu sagen und so, ihr müsst euch bewegen. Und so gut ich Revolution von unten finde ich das immer schwierig, Leute halt eben, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, zu sehr, also es muss halt beides gehen, finde ich halt eben so. Ich weiß nicht, wie das ist, ich habe halt diesen Zwiespalt.
Es ging auch nicht darum, jemanden zu zwingen, sondern eher zu fragen, wie wichtig ist es für so einen Prozess, wenn der losgeht, Menschen zu haben, mit denen man reden kann, anstatt über ein Thema oder über etwas.
Definitiv.
Okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Genau. Da würde ich persönlich sagen, das ist unglaublich wichtig.
Oh, ja,
also für mich war das so, ich habe außerhalb der Gemeinde unglaublich viele Freunde gehabt, die schwul oder lesbisch sind. Und als bei uns der Prozess losging, hatte ich viel mehr Freiheit, auch über meine Gemeinde zu erzählen. Und dieser Austausch mit diesen Leuten, die halt eben auch den Erwartungen oft nicht entsprochen haben, die man dieser Gruppe gerne so aufdrückt, hat mich unglaublich bewegt. Und ich glaube, auch Ingo und Martina haben in unserer Community unglaublich viel bewegt. Also ich glaube, dass es wichtig ist, weil immer, wo man die persönlichen Erfahrungen macht, können einfach auch Stereotypen und falsche Bilder, die man oft hat, erst zerbrechen.
So, ne? Aber, wir hatten nicht so viele, auch in der Gemeinde. Ne? Das waren nur zwei. Zwei Paaren. Da und so vielleicht, und die waren auch in dem Prozess. Aber ähnlich wie Safira, ich fing an, auch meine Arbeitskollegen, ich arbeite in einem Telekommunikationsunternehmen in Köln, Unity Media. Eigentlich, Mosaik ist, wir sind alle berufstätig, also keiner macht das Vollzeit. Und dort habe ich auch gefragt, einer meiner Arbeitskollegen, hey, wir gehen jetzt gerade durch diesen Prozess, was für einen Rat gibst du mir jetzt hier? Weil ich habe mich angegriffen, teilweise auch gefühlt und unverstanden gefühlt. Und da habe ich gedacht, es war echt interessant, wo sie mich von ihrer persönlichen Erfahrung, wie ich sie damit umgehe. Und ein Rat von einem schwulen Freund von mir, der mir unheimlich geholfen hat in diesem Prozess, er sagt, hey, je natürlicher und unverkrampfter du mit dem Thema umgehst, desto leichter wird für die Menschen um dich herum auch damit umzugehen. Und das hat mir sehr geholfen, also in diesem Prozess zu sehen, hey, und das ist da, wo wir sind. Wir gehen damit ziemlich offen und unverkrampft. Und wenn jemand uns annimmt, dann nimmt er uns so an, wie wir sind. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Aber das ist jetzt nicht mehr so, Na, und das war für mich der Austausch mit Leuten, die auch da in dem Thema auch Erfahrung hatten, war sehr wichtig. Ja.
Unsere Positionierung hat dazu geführt, dass wir in der Stadt nicht mehr so richtig gut, also nicht mehr sehr beliebt waren, so unter den Gemeinden. Ich weiß nicht, wie habt ihr das erlebt?
Wo wohnt ihr?
In Bremen sind wir.
Ah, in Bremen.
Genau.
Okay. Das heißt, wir haben Berliner, wir haben Bremer.
Ah, ja.
Kölner sind auch. Und?
Ja, ja. Köln.
Licht.
Bei Gießen.
Scheiß, ja.
Ja, das Gleiche passiert bei uns. Also die Leute wurden abgeraten, zu uns zu kommen. Also ich habe dann ein langes Gespräch mit einem der Pastoren in der großen Gemeinde in Düsseldorf, der versucht hat, mich auch da auf den rechten Weg zu bringen, hat mich eingeladen und wir reden und so weiter. Und das war sehr, sehr ein Schlag. Ab dem Moment, ab diesem Gespräch, wo er bemerkt hat, ich bin gar nicht so bereit, mich zu bewegen, war es so, dass es auch ziemlich, also Kritik auch da gab. Und hier, dadurch, dass wir alle vorzeitig waren, war ich nicht so eng vernetzt mit anderen Gemeinden dort, weil ich keine Zeit hatte. 3 Kinder, vorzeitigen Job und Gemeinde, wann werde ich zu einem Pastorenfrühstück gehen oder irgendwie, das ging nicht. Und deswegen hat mich nicht so sehr gestört. Die Auswirkungen, die ich persönlich bemerkt habe, man könnte ja sagen, es ist eine positive und eine negative Auswirkung gleichzeitig, ist, wir haben keinen Kirchentouristen mehr aus der Gemeinde. Weil wir treffen uns am Sonntagnachmittag und das war immer eine Alternative. Also Sonntag, wenn ich feiern gegangen bin und dann Sonntagmorgen keinen Bock auf Gemeinde habe, kann ich immer noch zur Mosaik gehen. Und deswegen, ein Teil der Crowd waren Kirchentouristen von anderen Gemeinden und diese haben wir nicht mehr. Deswegen positiv und negativ gleichzeitig. Also, von daher, ja. Wir suchen Vernetzung. Na? Hey, dann nochmal das Gleiche.
Auf jeden Fall.
Uns dann den Kontakt geben und dass wir in Kontakt bleiben.
Eine andere Konsequenz ist aber schon, dass Leute, die nicht direkt zum engen Kern oder zur Leitung gehören, dass die auf einmal in schwierigen Gesprächen waren.
Ja. Ja.
Das ist auch so eine Sache.
Wo geht ihr zu dieser Gemeinde? Wie könnt ihr bloß? Und sowas. Also, das hat mir mehr wehgetan, als wenn das mich jetzt auch persönlich, ne, ansprach.
Noch eine konkrete Frage. Also, ich habe die Theorie, dass es viele homosexuelle und vierte Menschen, sagt man, Christen gibt, die irgendwie schwul, lesbisch sind, aber keine Gemeinde finden, dann ohne Gemeinde bleiben. Und jetzt meine Frage: Wenn ihr das so offen, ihr das offenbar, und das ja auch die anderen Leute wissen, also sind diese Leute dann zu euch gekommen? Habt ihr da. Seid ihr jetzt zu 80% aus schwulen Lesben? Oder
hat es
eigentlich nichts verändert?
Nein, das Verhältnis hat sich verändert, weil die Schwulen sind geblieben und die anderen sind. aber es sind keine mehr dazu gekommen. Aber es hat auch mit anderen Faktoren. Also nochmal, wir gehen ganz offen damit. Diese spirituelle und gewisse Menschenmüdigkeit hat dazu geführt, dass wir auch die Energie von vielen Dingen, die wir jetzt auch gemacht haben, auch nicht mehr so investiert haben. Und jetzt sind wir wieder, ich würde sagen, seit Anfang des Jahres, neue Location, fangen wir an, langsam vorsichtige Schritte offensichtlicher zu geben. Deswegen machen wir auch einen Podcast. Wir wollen auch gefunden werden, hey, wenn du schwul bist, Mosaik Düsseldorf, komm zu uns. Zu uns. Und wenn du nicht bist, aber tolerant bist, dem gegenüber, egal ob theologisch.
Wir sind auch mit nicht nur creepy, auch wenn es gerade so klingt.
Also wir fangen jetzt an, wieder zu versuchen, auch öffentlich auszugehen. Wir haben auch ein Paper geschrieben, also auch theologisch, die wir auch downloaden, also in unserer Website zur Verfügung stellen werden. Zu downloaden, kommt vorbei. Wir sind jetzt gerade dabei, die Website auch neu zu machen. Also für uns, man muss sagen, es ist eine neue Gemeindegründungsphase wieder.
Das ist auch ein bisschen das Problem. Also eigentlich sind wir durch diese Krise wieder in eine Situation gekommen, wo tatsächlich wieder Gemeindegründungsspirit notwendig wäre, damit wir wieder woanders hinkommen.
Ja.
Und es gibt verschiedene Faktoren, nicht nur dieses Trauma, das wir jetzt beschrieben haben. Man muss das auch nicht überdramatisieren. Aber wir sind einfach auch, viele von uns sind in einer ganz anderen Lebensphase inzwischen, als damals vor 10 Jahren.
Ja. Ne?
Also was familiäre Situationen angeht,
genau.
Was Auslastung durch Jobs angeht, Und wir haben einfach nicht mehr die Kapazitäten, wie wir sie früher hatten, um alles reinzugeben und reinzupowern, damit so eine Gemeinde richtig
ins Rollen kommt.
Ich habe mit 35 angefangen, du bist noch nicht da. Also ich bin jetzt 6.
Ich wollte das auch nicht ziehen, für euch aber ist okay.
Also es kommen verschiedene Sachen zusammen, also es ist keine monokausale Geschichte, ja, aber definitiv gibt es da natürlich auch einen Zusammenhang. Ja.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Punkt Theologie und zu diesem Satz, Biografie ist stärker als Theologie, finde ich ein sehr nachdenkenswerter Satz. Und die Frage ist einfach so, was müsste sich eurer Meinung nach ändern, also generell, wenn man das so sagt, in der theologischen, in dem Verständnis, was wir haben, weil die Gemeinden ja schon geprägt sind, auch stark von diesem Rahmen der Theologie, das heißt der Auslegung der Bibel,
ja,
der entsprechenden Stellen, genau. Auch immer. Und es gibt ja, und diese biografischen Aspekte werden ja immer stärker, das heißt, dieses klassische Modell der Ehe gibt es ja so nicht mehr als alleinige Form, sondern es wird ja immer vielfältiger und immer bunter. Ja. Das heißt, dieser biografische Faktor wird ja eher zunehmen. Wie müsste die Theologie oder wie seht ihr das für die Zukunft? Kann sich da was ändern? Wird sich was ändern? Unter welchem Punkt? Und ist denn so eine Gemeinde für alle dann einfach eine Illusion? Ist das ein Modell? Ist das eine Utopie? Oder ist das was, was sich auch noch weiter etablieren kann?
Ja.
Ich als ein Parallelmodell zu den, sage ich jetzt mal, Mainstream-herkömmlichen Gemeinden.
Also ich habe da einen relativ kurzen Gedanken zu und dann gebe ich alle darum, wie alle Zeit, die ihr braucht.
Die wir aber nicht mehr haben.
Ja, genau.
Okay. Ja, tut mir leid. Okay, was ich sagen wollte, ich glaube, entscheidend ist, dass wir lernen, uns mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie wir glauben, anstatt was wir glauben. Ich glaube, wir müssen in dieser Frage eine neue Offenheit entwickeln, die wir, glaube ich, noch nicht in dem Maß haben, wie es notwendig wäre für diese Zeit. Denn das wird immer entscheidender, auch im interreligiösen Dialog und so weiter, dass die Art, wie wir glauben, eigentlich viel wichtiger ist.
Ja.
Das klingt ein bisschen ketzerisch. Also ich sage nicht, dass was wir glauben unwichtig ist. Also versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, es ist ein anderer Geist, der erforderlich ist.
Ja. Also vielleicht auch, ist es ein utopischer Gedanke? Ja. Aber Utopie, ich glaube, die Gemeinde ist utopisch. In dem Sinne, wir werden nie die perfekte Gemeinde haben. Deswegen bleibt sie utopisch. Aber ist es ein Traum, der es wert ist, nachgejagt zu werden? Das ist für mich die entscheidende Frage. Da glaube ich definitiv, es ist wert. Und für mich nochmal dieser Aspekt, was uns dann auch sagte. Also für mich ist, wo ist diese Grenze? Glauben hat sehr stark, also was du glaubst, ob du glaubst, wie du glaubst, all diese Dinge hat sehr stark uns das Christentum geprägt in den letzten Jahrhunderten und nicht wie wir glauben, wie wir leben miteinander teilen. Weil wenn der Fokus verschoben wird und sagt, okay, ja, Glauben informiert auch unsere Handeln, deswegen ist sie auch wichtig, aber wie leben wir diese Prinzip der nächsten Liebe? Nehmen wir das. Aber wir alle glauben, dass wir den Nächsten lieben sollten. Aber wie? Wie funktioniert das? Wie läuft das? Wer sind meine Freunde? Mit wem interagiere ich? Und auch Gestalt geben zu diesem Glauben, das bringt uns sofort in eine andere Dimension. Für mich meine neueste Grenzerfahrung war mit den Flüchtlings, die Flüchtlingsthematik. Ich sage nochmal, ich habe am Anfang erwähnt, es hat auch mein Leben ein Stück weit, mein Glauben, meine Leidenschaft wieder entfachtet, als ich anfing, auch mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch, ist auch sehr stark auch da involviert. Wir sind in der EU aus den Grenzen, wir haben Brote verteilt und haben auch Geld gesammelt und das war eine skurrile Situation für Mosaik. Wir haben so wenig Leute und in dem Moment, wo wir die große Öffentlichkeitspräsenz haben, weil wir jetzt Fundraising machen für Flüchtlinge und wir hatten 40.000 Euro schon gesammelt und ausgegeben, und noch nicht 6.000 sind noch da zum Ausgeben und wir mussten kündigen, weil wir nicht genug Geld für die Miete hatten. Und ja, wie geil ist das denn hier? 200 Quadratmeter und 20.000 Euro in unser Konto und wir können die Miete zahlen. Ja, weil wir das Geld für was anderes gesammelt haben, für andere Zwecke geben. Und dann stehst du da mit Leuten, Brot, Schuhe, Socken, Menschen aus dem Boot helfen. Es ist dir egal, was sie glauben. Ich hab Leute, also in dem Moment, ich sag nicht, dass es grundsätzlich egal ist, Podcast-Leute, sondern ich sage jetzt, es ist in dem Moment nicht wichtig, weil wie du glaubst und wie du lebst und wie du die nächste Liebe lebst, ist gemeinsam. Und dann ständig Schulter an Schulter mit Muslimen, die das Gleiche gespürt haben wie ich, dass es nicht in Ordnung ist, was passiert und wir müssen was tun. Eine der Frauen, die mich am Glauben am meisten herausgefordert hat, ist eine Frau in Griechenland namens Tula, eine Geschäftsfrau. Ich weiß nicht mal, was sie glaubt, ob sie glaubt, ob sie Atheistin ist, weiß ich nicht. Aber diese Frau hat ihr das ganze Hotel zur Verfügung gestellt für die ganze Helfer. Und da hat sie das ganze Hotel als eine Anlage für Ersthilfe, für die Leute, die erst aus dem Boot kamen. Und wir haben da gewohnt, Adrian war auch dabei und ja, in Chios, und Toni war auch dabei und mein 17-jähriger Sohn jetzt und dann viele andere von Mosaik und diese Frau macht sowas und du denkst, hey, Bibel, Jesu und wir haben eine gemeinsame Menschlichkeit gefunden und das ist für mich auch die utopische Sache ist, ich glaube, der Traum ist nicht unser von Gemeinde. Ich glaube, diesen Traum ist in Gottes Herz geboren. Und ich glaube, Gott spricht zu jeder, der zuhört, egal was für eine Religion, Denomination, Hintergrund, ethnischer Hintergrund, er spricht. Und wenn ich sehe, dass Menschen zuhören, aufstehen und fangen an, das zu tun, was Gott will, unabhängig davon, ob sie ihre Theologie beisammen haben, dann denke ich, oh Mensch, wir sind Teil von etwas, das viel größer ist als evangelisch-katholisch oder baptistisch oder sogar größer als Muslimen und Buddhisten, also größer als das. Weil Gott lässt sich nicht einschränken dadurch. Und ändert nicht die Tatsache, dass wir immer noch treu sein müssen zu das, was wir glauben und wie wir jetzt unser Platz. Und unser Platz ist, wir sind Gläubige, Christen, Menschen, die an der Bibel auch glauben und festhalten und wir verkündigen das. Ja.
Das war ein schöner Schluss.
Ja, sehr schön. So.
Ja, vielen Dank, dass ihr unserer Geschichte so lange zugehört habt. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, dass auch so viele hier waren. Ich habe das nicht erwartet. Ich finde das sehr, sehr schön. Wir wollen gerne mit euch im Gespräch bleiben, aber wir müssen das hier jetzt beenden und wir hoffen, mit euch
noch ist der Podcast noch an?
Der Podcast ist noch
an. Okay, hier für euch und für die Podcast. Wir werden nächstes Jahr eine Konferenz in Mosaik machen namens Tribus in Frühjahr. Details kommen dann später. Danke.
Tschüss, Remix.
Tschüss.